Einen schönen guten Abend bei Radio Enlight Next. Ich begrüße Sie zu unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute als Studiogast haben wir in der Leitung Frau Dr. Anna Gammer. Anna Gammer, bist du mit in der Leitung?
Ja, das bin ich. Guten Abend, Tom.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über ein Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Wir werden auch gemeinsam im März die Konferenz Aussöhnung mit Deutschland beide dabei sein. Das ist auch ein Grund für diese Radiosendung. Und das Thema, wenn ich dich ganz kurz vorstellen kann, du bist Psychologin, du bist Coach, du bist Zen-Meisterin. Du leitest seit Jahren auch Kurse für Heilung, auch im Thema deutsche Schattenarbeit und deutsche Vergangenheit. Darf ich dir als Eingangsfrage stellen, du bist ja Schweizerin, wie man als Schweizerin einen Zugang zu diesem Thema findet?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die frage ich mich nämlich auch immer wieder und in der Zwischenzeit habe ich auch einige Antworten darauf gefunden. Es ist nun nämlich so, ich bin ganz in der Nähe der Grenze aufgewachsen und ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich erst einmal den Fuß auf deutschen Boden gesetzt habe. Und zwar bin ich in einem Dorf aufgewachsen, wo man in diesem Feindbild gefangen war. So die Deutschen, die haben so viel Unglück gebracht im letzten Jahrhundert. Und da hat man sich zu achten vor. Und im Rahmen meiner psychotherapeutischen Ausbildung habe ich auch Seminare besucht in Deutschland. Und dort habe ich eine Lehrtherapeutin getroffen, die ursprünglich Deutsche war. Der Name verrät es, Helga Aschaffenburg. Sie war Jüdin, in der Zwischenzeit ist sie längst tot. Sie hat vor dem Krieg fliehen können über Italien und hat eine Praxis aufgebaut in New York, war mit dabei, wie die Ruth Cohn die TCT-Methode entwickelt hat. Auf jeden Fall. Diese Frau, die hat mir unglaublich Eindruck gemacht, wie sie als Betroffene mit Menschen gearbeitet hat, Entschuldigung, die eine schuldhafte Vergangenheit hatten, auch im Zweiten Weltkrieg. Und ich habe sie dann auch gefragt, weshalb kommst du jedes Jahr hierher? Und dann hat sie mir gesagt, ich mache die Arbeit, weil ich meinen Beitrag leisten will, dass das nie mehr geschieht. Und mich hat sie sehr provoziert und hat gesagt, du bist Schweizerin, guck mal, wo du wohnst. Ich habe damals schon in der Nähe von Luzern gewohnt und Luzern liegt am Fuß des Pilatus. Und Pilatus ist der Mann, den wir ja alle auch kennen. Der hat das Todesurteil gesprochen über einen unschuldigen Juden vor 2000 Jahren und hat nach dem Urteilsspruch gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und das hat mich erst sehr nachdenklich gestimmt und auch mich bewegt, hinzugucken, wo waren wir Schweizer denn damals und wie haben wir mitgetragen und tragen vielleicht auch heute mit an vielem Leid in der Welt und sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Dann hat mich die Helga eigentlich gelehrt oder hat den Weg geöffnet, dass ich mich angefreundet habe mit Deutschen. Und habe dann wahrgenommen, dass viele begabte Deutsche so etwas wie einen schweren grauen Mantel auf sich tragen, der gar nichts zu tun hat mit ihrer persönlichen Geschichte, sondern vielmehr mit der kollektiven Geschichte. Und es hat mich immer etwas traurig gestimmt. Ich war auch ratlos. Dazu kam dann auch, dass ich so etwas wahrgenommen habe, wenn ich über die deutsche Grenze ging, dass ich die Atmosphäre, die Stimmung in diesem Land ganz anders wahrgenommen habe wie in der Schweiz. Und zwar, dass es viel aggressiver war. Und ich habe mich dann gefragt, woher kommt das? Und eine meiner Hypothesen ist, wenn die Menschen so in einen grauen Mantel gehüllt sind, der sie daran hindert, ihr Potenzial zum Strahlen zu bringen, dann gibt es so etwas wie eine Rückvergiftung und das macht aggressiv. Menschen, die ihr Potenzial nicht leben können, die sind aggressiv. Und ich habe mit vielen dann auch geredet und ich habe so gespürt, die haben Angst vor dem Potenzial, weil eben im letzten Jahrhundert viele Menschen mit ihrem Potenzial so destruktiv umgegangen sind. Und dann kam noch eine ganz wichtige Erfahrung später dann hinzu. 1996 hat Bernie Glassman-Roschi zum ersten Mal zu dieser internationalen interreligiösen Retreat nach Auschwitz eingeladen. Wir waren 150 Leute aus etwa 15 Nationen, etwa 5 Religionen waren vertreten. Und da hat er einen Satz ausgesprochen, der mir jetzt noch immer eine Frage ist und wo ich immer noch versuche, das wirklich zu verstehen. Nämlich, wir standen an einer zusammengebrochenen Gaskammer in Birkenau, wo 1000 Menschen innerhalb von 3 Minuten vergast werden konnten. Und dann sagte er, wenn ihr nicht verstanden habt, dass Auschwitz in euch ist, dann habt ihr noch nicht wirklich die Tiefe des Menschseins erfasst.
Wenn ich da ganz kurz auch mit einsteigen kann, weil das ist ja schon ein ziemlich starker Satz.
Genau.
Und ich glaube, das ist wirklich auch wichtig, so diesen Satz einfach auch so mal einfach zu hören, dass wir nichts über unser Menschsein verstanden haben, wenn wir nicht verstehen, dass Auschwitz auch in uns ist.
Genau, in der Tiefe. Und da muss man wissen, dass Bernie Glassman Jude war und ist und aus Polen stammt. Seine Familie stammt aus Polen. Also das kann nur ein Jude sagen und ein Pole sagen, und damit er auch wirklich ernst genommen wird und dass er uns aufrüttelt, ein solcher Satz. Also wir sagen, die Schatten sind auch in uns.
Lass mich die Frage auf diese Richtung ausrichten. Wir haben diese Sendung ja auch mit dem Schwerpunkt die vergessene Generation genannt und haben damit nicht die Tätergeneration gemeint, sondern die Kinder und die Enkel der Täter. Und ich nehme mal an, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass Bernie Glassman eben nicht nur die Täter gemeint hat, sondern uns alle.
Genau, also ich habe mich auch als Schweizerin angesprochen.
Und eben auch dich als Schweizerin. Wie sollen wir das verstehen, wenn das jetzt nicht nur auf die Täter, sondern eben auch auf die Schweizer oder auch auf die vor allem Kinder- und Enkelgeneration der Deutschen und Österreicher gemeint ist?
Ja, also ich kann dir dazu Folgendes sagen. Die Monate vor dieser Retreat, da habe ich mehrere Sessions besucht. Und in diesen Sessions ist bei mir sozusagen der Schleier zur kollektiven Dimension aufgebrochen. Und es war manchmal so, dass ich den Eindruck habe, ich bin selber in Auschwitz. Einmal war ich Opfer und das andere Mal war ich Täter. Und ich habe Schreie gehört, ich hab gespürt, wie das dort gerochen hat. Ich wusste, wie es dort war. Und dann habe ich immer gedacht, mein Gott, wenn das jetzt schon so ist, wo ich noch gar nicht dort bin und auf meinem Sitzkissen bin in einem Haus, das so wunderschön ist, wie wird es dann mir ergehen, wenn ich dann tatsächlich vor Ort bin? Und die Erfahrung war unglaublich. In der Zwischenzeit erfahre ich in der Begleitung im Zen, dass immer mehr Menschen sich in ihnen der kollektive Körper erinnert. Das, was ich damals vor fast 20 Jahren erfahren habe, findet fast in jedem Session statt, dass jemand erzählt, nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch, was jetzt in Syrien läuft. Und dann am anderen Tag kommen die Nachrichten und es ist genau das, was die Menschen erfahren haben. Das heißt, wir sind ganz tief in unserem Menschsein verbunden mit dem, was heute an Freude und Leid geschieht, was wir uns im Guten und im Destruktiven antun. Und da sind wir alle betroffen, alle.
Lass mich als Österreicher und als jemand, der aus der Kindergeneration kommt, fragen. Weil ich kann sehr nachvollziehen, dass du sagst, dass was einfach in den 40er Jahren in Deutschland passiert ist, ist etwas, das ist Teil des kollektiven seelischen Raumes geworden. Diese seelische Katastrophe, die betrifft uns alle.
Genau.
Die betrifft natürlich den Raum und auch den seelischen Raum, dort wo es geschehen ist, auch in besonderem Maße. Mhm. Und ich sehe hier als Österreicher wirklich keinen Unterschied zu den Deutschen, ganz im Gegenteil. Mhm. Und gleichzeitig dieser graue Schleier, von dem du gesprochen hast, und auch die Schwere, die du gesprochen hast, ist das nicht etwas, das auch nicht nur verständlich, sondern auch berechtigt ist, in dem Sinne, in dem einfach so viel Schuld passiert ist, dass es durchaus etwas Berechtigtes ist, dass darauf mit Schwere reagiert wird. Ich möchte damit nicht sagen, dass es richtig ist, ein Land permanent in einen grauen Schleier gehüllt zu haben. Aber braucht es nicht die Trauer, braucht es nicht auch den Schmerz und braucht es nicht auch die Verzweiflung über das, was hier war?
Wenn das kommen darf, dann sind wir schon sehr weit. Aber als ich mich angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, war der graue Schleier auch verbunden mit Sprachlosigkeit. Man durfte nur reden und das betrauen, was den Juden geschehen ist. Aber dass die Deutschen, also dass es auch etwas Ungeheuerliches ist, wenn man selber schuldig geworden ist. Also die Scham und die Schuld zu betrauern und in den Schrecken zu gehen und in die Angst da hineinzugehen, da war für mich auch noch ein Schlüssel der Vortrag, den Renzmar gehalten hat bei der Eröffnung der Ausstellung Die Gräueltaten der deutschen Wehrmacht. Und da schreibt er, weiß ich nicht mehr ganz wortwörtlich, aber sinngemäß sagt er, in jedem Krieg wird die Würde verletzt. Und wenn die Würde verletzt wird, wird die Würde verletzt von Opfer und von Täter. Und meistens gucken wir vor allem zu den Opfern hin. Und dann sagt er, wenn die Verletzung der Würde so groß ist wie im Zweiten Weltkrieg, braucht es Menschen von außen, die uns die Würde zurückgeben. Und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig verstanden, warum ich gehe, warum ich nach Auschwitz gehe, warum ich mit meinen Freunden die Fluchtnachreise, die sie gemacht haben, als sie Kind waren oder dann später, so die ganzen Familiengeschichten von Freundinnen und Freunden, die Schulgeschichten sind und die damals noch vor 20, 25 Jahren, so habe ich das erlebt, eingehüllt waren, nicht nur in den Mantel der Schwere und des Grauseins, sondern der Sprachlosigkeit. Und ich kenne kein Land, ich kenne ja nicht viele, aber ich kenne kein Land, das so sehr wie die Deutschen an der Schuld gearbeitet haben. Und jetzt in den letzten Jahren ist so etwas aufgebrochen, dass man auch trauern darf darüber, dass man schuldig geworden ist und verzweifelt sein kann, dass man schuldig geworden ist. Und ohne diese Arbeit wird nie Heilung geschehen.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das Wort Sprachlosigkeit hier ein Schlüssel von dem, was du hier ansprechen möchtest.
Genau.
Die Sprachlosigkeit, das sich schuldig zu machen, einerseits ein sich schuldig machen dem Opfer gegenüber ist.
Genau.
Aber dass das eben auch genau das ist, ein sich schuldig machen. Dass ich mich als Individuum, aber auch als Kollektiv, als Nation, mich damit auseinandersetzen muss, dass etwas mit mir passiert oder geschehen ist, dadurch, dass ich mich schuldig mache. Und dass es vielleicht auch...
Ich unterscheide nicht schuldig mache. Es ist tatsächlich so, dass sie schuldig geworden sind.
Ja.
Sie sind schuldig geworden und diese Schuld, die wird generationenweise weitergegeben, wenn sie nicht aufgearbeitet ist.
Aber
und
was
das
bedeutet?
Bindet Kreativität, das bindet auch Freude an sich selber, das bindet ganz, ganz viel Energie.
Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang, die Schuld aufzuarbeiten?
In einem ersten Schritt würde ich sagen, braucht es das Anerkennen der eigenen Schuld und dazu stehen. Ich bin schuldig geworden und alles dafür zu tun, dass etwas wieder gut gemacht werden kann. Und dann aber auch darüber zu trauern, dass wir so grausam geworden sind. Dass wir eigentlich selber über diese Schuld, über das Schuldigwerden, Würde verloren haben.
Ja.
Und ich habe mit einigen Deutschen gearbeitet, die nicht, die nach dem Krieg geboren worden sind, die haben das, das war bei denen wie wenn sie das selber erlebt hätten. Der Verlust der Würde, wenn wir mit anderen Menschen in dieser Grausamkeit umgehen. Und das ist, war manchmal richtig bodenlos fast. Ein Grauen darüber. Und übrigens, ich meine, das erleben wir ja nicht nur in Deutschland. Man weiß, dass im Vietnamkrieg, nach dem Krieg, mehr Soldaten gestorben sind am Suizid als auf dem Schlachtfeld. Und da muss man sich fragen, warum? Weil die dann irgendwann mal erwacht sind und gesehen, realisiert haben, was sie gemacht haben. Und mit der Grausamkeit, die sie gelebt haben, nicht umgehen konnten. Und ich merke, ganz, ganz selbstverständlich geht unser Mitgefühl zuerst zu den Opfern. Und ich merke, wenn wir nicht Mitgefühl entwickeln für die Täter, lösen wir die Spirale von Opfer und Tätersein nicht auf. Und das Mitgefühl heißt nicht, ja, du bist ein Armer, dass es dir passiert ist, dass du das gemacht hast, sondern Mitgefühl heißt, mit ihnen in das Grauen hineinzustehen und in die Würdelosigkeit zu stehen und dort, dass dort etwas wie neugeboren werden kann. Dass eine tiefe Heilung geschehen kann.
Ja. Das ist natürlich eine sehr provozierende Aussage von dir. Mitgefühl mit den Tätern zu haben, ist etwas, das in sich viele Emotionen auslöst.
Ja.
Weil es gibt auch eine, ich würde sagen, deutsche Wehleidigkeit der eigenen Schuld gegenüber. Wehleidig in dem Sinn, was den Deutschen nicht geschehen ist durch den Zweiten Weltkrieg und durch Hitler. Ich nehme an, du meinst etwas völlig anderes als diese Wehleidigkeit.
Nein, also die Wehleidigkeit, die sind, wenn man wehleidig ist, ist er noch gar nicht dort, dass er die Schuld wirklich anerkennt. Und deshalb sage ich, das Anerkennen der Schuld ist der erste richtige Schritt. Der richtige Schritt. Und wenn das nicht anerkannt wird, und dann kommt der nächste nicht wirklich, weil wenn es geht um die Emanzipation zum Tätersein. Und dahin zu stehen und sagen, jawohl, das habe ich gemacht. Das haben wir gemacht. Und da gibt es nichts schön zu reden, sondern das war so. Und dann aber dich zu erlauben, da in die Tiefe zu gehen, was heißt das denn? Was heißt das für mein Menschsein, dass ich so war oder dass wir so waren? Und dann kommen die Menschen dorthin, wo es einfach nur ein Grauen gibt und eine fast bodenlose Angst, dazustehen im Menschsein.
Wenn du mir erlaubst, noch einmal diesen Unterschied herauszuarbeiten, den du meines Erachtens hier setzt, weil er mir so wesentlich erscheint. Es gibt eine Form von Trauer, wenn man das so überhaupt bezeichnen darf, die ich eher mit Wehleidigkeit gleichsetzen würde und die ich sowohl aus dem österreichischen als auch aus dem deutschen Alltag sehr gut kenne, die aber, und das scheint der entscheidende Punkt zu sein, den du immer wieder machst, nichts mit der Anerkennung der Schuld zu tun hat.
Genau, ganz genau.
Und dann gibt es etwas, das kommt direkt aus dieser Anerkennung heraus. Da ist ein Schmerz, ein bodenloser Schmerz und auch tiefe Betroffenheit, die kommt nicht aus der Verleugnung dessen, was war, und auch nicht aus der Verleugnung der eigenen Verantwortung, und sei es nur die Verantwortung, die kulturelle Verantwortung, indem ich in diese Kultur hineingeboren bin. Wir sprechen ja auch über eine Generation, die Generation, die selber nicht zum Täter geworden ist, sondern die Kinder und Enkel dessen waren. Aber trotzdem sind wir Erben dieser Schuld.
Ganz genau.
Und diese Schuld anzuerkennen oder nicht anzuerkennen, ist das, was den ganzen Unterschied ausmacht.
Ganz genau.
Aber die Schuld anzuerkennen, wenn ich dich richtig verstehe, bedarf auch, die Trauer zuzulassen.
Und das kommt dann, ja.
Die Trauer zuzulassen und aus der Sprachlosigkeit rauszukommen.
Ganz genau.
Und das, dann,
glaube ich, können
ja,
die
was ist dann, was ist das, was dann kommt?
Ich meine, die Schuld ist so groß. Also ich möchte nochmals zurückkommen mit dem Wehleidigen. Diejenigen, die im Wehleidigen sind, die sind nicht mutig genug, in die Schuld hineinzustehen. Und das mal ganz an sich heranzulassen, was das heißt, wenn man Menschen so quält, wenn man Menschen so demütigt, wenn man mit Menschen so umgeht, wie sie damals mit den Menschen umgegangen sind. Und ich meine, das passiert ja auch heute noch. Das ist nicht vorbei. Das passiert heute. Jetzt. Und dann da zu realisieren, in dieses Grauen hineinzugehen. Und dann auch in diesem Grauen nicht zu versinken. Und da glaube ich, da hat Remzmar recht. Das ist so groß. Die verloren, nur wenn wir Würde haben, kann dieser Transformationsprozess in den Heilungsprozess reingehen. Und ich habe erlebt in Auschwitz und an anderen Orten, wenn Deutsche wirklich in dieses Grauen über die eigene Schuld hineingegangen sind, hat das erlösend auch auf die Juden gewirkt. Nicht nur für sie selber, sondern man geht da in ein kollektives Bewusstseinsfeld, wo man wie sagt, viele haben ja in dieser Zeit auch gesagt, ich war einfach folgsam. Hannah Arendt, Eichmann-Prozess. Kennen den Spruch? Die Banalität des Bösen. Und aus dieser Banalität in das Wirkliche, in das Böse reinzustehen, auf dem Schatten sozusagen zu stehen, dort kommt das Licht. Und das hat etwas für mich mit der spirituellen Dimension zu tun. Für mich gibt es keine Dunkelheit ohne Licht. Licht ist vielfach verschüttet. Aber wenn wir in Berührung gehen mit dieser Schuld, mit diesem Grauen, kann dort das Licht wieder zum Leuchten kommen.
Ist das, und das sind auch
tiefgreifende Transformationen.
Ja, ist das auch, was du meinst, wenn du sagst, vom Kernschatten zur Kernkompetenz?
Ja, der Kernschatten, der trennt uns vor unserem göttlichen Kern, wenn man die. Es ist ja immer schwierig, dieses Wort zu gebrauchen, weil man dann schon in sehr Begriffen sich bewegt, wo viele einfach sich Bilder machen davon. Aber es gibt in jedem Menschen eine Dimension, die ist unverletzt und heil. Es gibt, man kann dem Weltenseele sagen, wo oder der göttliche Funken in uns. Und der kann verschüttet werden über große Schuld. Und dann haben wir keinen Zugang mehr dazu. Und dann, weil wir das dann auch fast nicht aushalten, bauen wir Schutzmauern auch darum, um diese Verletzung rum. Und die kann sehr dick werden. Und dann sind wir weit entfernt von dem, unser Wesen zum Ausdruck zu bringen. Und werden unglücklich, weil das größte Glück, das wir haben, ist, dass wir der Mensch werden, der wir sind.
Jetzt sprichst du hier natürlich in sehr großen Dimensionen. Wenn du Worte verwendest wie göttlicher Funke und werden, wer wir sind, was bedeutet das in dem Zusammenhang dessen, was die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ausmacht? Was ist hier der göttliche Funke? Was ist hier die Verschüttung dessen? Und welche Arbeit gilt es hier zu tun?
Also ich habe mal ein Feature gehört hier in der Schweiz über die Spiritualität von Hitler. Das für mich ist das deutsche Volk ein spirituell hochbegabtes Volk und diese Quelle ist vergiftet worden im letzten Jahrhundert. Und ich leide manchmal so, ich finde viele Deutsche sind sehr, sehr begabt und sie haben Angst, diese Begabung zu leben. Und Wenn sie so egomanisch gelebt wird wie im letzten Jahrhundert, dann wird sie sehr gefährlich. Aber wenn sie eingebunden ist in einem Wir, dann dient sie im großen Ganzen. Und für mich, es ist ein Drama, was im letzten Jahrhundert geschehen ist, dass so eine Perversion gelebt wurde einer ganz großen Begabung.
Heißt das, dass das, was passiert ist, sehr nah dran ist mit dem, was das eigentliche Potenzial auch dieser Kultur ausmachen
ganz
könnte?
Genau.
Das ist ja eigentlich was Ungeheuerliches. Ich meine, es ist ein Satz, den traut man sich ja so ja kaum sagen. Auch wenn du von der Spiritualität von Hitler sprichst, ist das ja etwas, das, da bleibt einem ja auch der Atem stecken, das überhaupt
genau.
als Satz zu formulieren.
Das kommt nicht von mir, verstehst du?
Ja.
Das nehme ich nur auf und ich habe da mit einer großen Faszination zugehört. Aber ich meine, es gibt ja jetzt noch Orte, die alten Kultorte in Deutschland, also vorchristlich, die sind ganz viel von SS auch als Orte genutzt worden, wo sie ihre Zeremonien abgehalten haben. Die haben ganz wunderbare Orte, Kraftorte, vergiftet.
Aber ist man hier nicht in sehr, sehr gefährlichem Territorium, wenn man hier diese Verbindung zieht zwischen dem, was Menschen wie Himmler gemacht haben, und die haben sicher Kraftorte und alte heidnische Formen von Spiritualität, die haben sich sehr dafür interessiert,
genau.
mit wirklicher mit Spiritualität in Zusammenhang bringt. Und diese ungeheuerlichen Dinge, die hier passiert sind, wirklich in die Nähe dessen bringt, was man Spiritualität nennen könnte.
Darf ist
man
ich
da
mal
nicht auf sehr gefährlichen Boden?
Ja, aber darf ich es mal wegnehmen von Deutschland?
Habe ich dich akustisch nicht verstanden.
Darf ich es mal wegnehmen von Deutschland?
Oh ja, bitte, ja.
Ja, und im Zen ist es echt. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die die spirituelle Dimension entwickeln, und das ist noch nicht unbedingt so, dass die einfach mit ihrer Kraft, die ihnen dazu zuwächst, dem Leben dienen.
Okay.
Sondern es braucht eine Kultur, nur Spiritualität, die nicht, und diese spirituelle Kraft, die uns zuwächst, wenn wir eine spirituelle Praxis haben, wenn die nicht eingebunden ist im Herzen, kann die sehr gefährlich sein. Ich habe jetzt ein Buch vor mir, Zen, Nationalismus und Krieg, eine unheimliche Allianz. Das war eine Erschütterung, ein Beben ging durch die Zen-Community, als man gesehen hat, dass ganz berühmte Zen-Meister, Zen-Persönlichkeiten, Waffen gesegnet haben und zum Krieg aufgefordert haben. Ich finde, da müssen wir auch lernen, in der Spiritualität zu unterscheiden. Spiritualität heißt noch gar nicht nur dem Leben dienen und aufzubauen, sondern man kann mit dieser Kraft genauso töten. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine.
Ich
meine Position zur Spiritualität, viele Leute fragen mich ja immer, wie definierst du Spiritualität? Dann sage ich, ich habe keine Definition, sondern es ist eine Position. Und die heißt, aus der Erfahrung der Verbundenheit mit allem Leben, Kräfte des Herzens zu entfalten, um allem Leben zu dienen. Ohne die Verankerung in unserem Herzen kann jeder Machtzuwachs sehr, sehr gefährlich sein. Auch in der spirituellen Dimension.
Aber wenn
das sehen wir zum Beispiel auch bei unseren vielen hochgeschätzten spirituellen Lehren. Da gibt es ja unschöne Geschichten. Und deshalb, aber das ist vielleicht dann ein Thema für sich, ich meine, es braucht, wenn Menschen einen spirituellen Weg gehen, braucht es genauso eine Entfaltung der Persönlichkeit. Sonst kann es gefährlich werden.
Aber wenn das, was du sagst, wenn ich hier ganz kurz nachfragen darf, Wenn das, was du sagst, stimmt, dann heißt das ja, dass das Ungeheuerliche, was hier in der deutschen Geschichte passiert ist, ganz nah dran ist an etwas, was eigentlich zur Kraft und Stärke der deutschen Kultur gehören würde.
Ganz genau.
Das heißt, dass das, was hier wirklich so sich ins Negative und ins Schwarze gekehrt hat, eng verbunden mit dem ist, was eigentlich das Potenzial dieses Landes und dieser Kultur sein könnte.
Und damit sind wir wieder von der Kernverletzung zum Kernschatten, zur Kernkompetenz. Dort, wo der Schatten am größten ist, dort ist das größte Potenzial verbunden. Und es gibt ja auch so Geschichten, so metaphorische Geschichten im Zweiten Testament. Zum Beispiel der Schatz im Acker. Da verkauft ein Bauer den ganzen Besitz, weil er weiß, in dem Acker ist der größte Schatz verborgen. Der Schatz, der im Acker verborgen ist, das ist in der Dunkelheit der Erde. Und ich habe erfahren in der Begleitung von Menschen oder wenn ich auch mit Kollektiv arbeite, diejenigen, die wagen, den Schatten anzunehmen und da in das Tätersein hineinzugehen, die zum Leuchten kommen wie kaum jemand anders. Im Schatten, in der Dunkelheit ist das größte Potenzial von uns.
Was heißt das, wieder angewendet auf die Situation in Deutschland, auf die Situation der Generation, die jetzt erwachsen sind. Die zum Großteil, zum allergrößten Teil jetzt nicht mehr Teil der Tätergeneration sind, die aber in dieses Feld hineingewachsen sind und die jetzt, einfach weil sie die Generation sind, die jetzt dieses Land lebt, darauf reagieren müssen. Was ist der richtige Umgang mit diesem Szenario, das du hier darstellst und hier versuchst zu erklären?
Also, ich meine, man kann nicht generell darauf antworten, aber ich kann dir mal eine Spur sagen, wie ich das denke. Und du weißt ja, dass ich begeistert bin jetzt zum Beispiel von dieser Konferenz, die du zusammen mit zwei anderen wunderbaren Menschen vorbereitest. Die stattfindet jetzt in Berlin. Da geht es für mich genau darum, Räume zu erschließen, wo wir uns dem stellen können und da nicht stehen bleiben. Also nicht Erinnerungskultur, wo man das beweint und vor allem die Opfer beweint und dann gibt es keine Transformation, sondern aus dieser, ohne das zu verleugnen, aber auch in eine neue Freiheit zu gehen und sagen, ich stelle das der Menschheitsfamilie und jetzt mal auch in Europa zur Verfügung. Und das würde zum Beispiel bedeuten, also ich meine, was ja passiert ist, ist so, dass verschiedene Dinge sind passiert, aber eins ist auch so die arische Rasse, also diese Überheblichkeit und Arroganz, dass die Menschen, die da hineingestanden sind und wissen, was das bedeutet, die werden feinfühlig und sensibel und gucken darauf. Die können gar nicht anders, als dahin zu sehen, wo perpetuiert sich dieses Grundmuster heute und immer noch. Und die finden Wege, wie man das anders leben kann. Wo man mehr in ein Wir hineinkommt. Und zwar ein Wir auf Augenhöhe. Und nicht diese Überheblichkeit.
Wenn du die Überheblichkeit ansprichst, hat das natürlich auch mit der Überheblichkeit zu tun, die in Deutschland eben so extrem gelebt wurde.
Genau. Und das meine ich eben.
Die ja direkt auch mit diesem Schatten zu tun hat. Und diese Arroganz und diese, das Wort Härte ist ja fast zu milde zu dem, was es ist absolut zu milde zu dem, was hier passiert ist. Mhm. Und gleichzeitig sagst du, ist es notwendig, dass die Deutschen auch eben ihrem Licht zu ihrer Stärke finden, um das befreien zu können, was eigentlich ihr Potenzial ist. Ganz und genau. Wenn du dann auch noch sagst, eigentlich sind die Deutschen ein hochspirituelles und spirituell begabtes Volk, die hier auch etwas zu geben haben.
Ja. Ganz genau.
Verstehe ich dich dann richtig, dass es heißt, dass das hier, wenn es gelingen sollte, dass sich eine Kultur wirklich auch tief mit dem eigenen Schatten auseinandersetzt, dass sie eben auch ihr Potenzial mit freilegen kann und hier wirklich auch etwas und ihre Kompetenz wieder in dem Umfeld, in dem sie ist, und das ist vor allem das europäische Umfeld, einbringen kann, um auf Augenhöhe wirklich auch das, was die Welt ja als Ganzes braucht, nämlich dieser Schritt in eine neue, nach eine neue Form einer spirituellen Kultur hineinzugehen, hier einen Beitrag zu leisten, der von beiden getragen ist, von dieser Kompetenz, aber auch von dieser notwendigen tiefen Demut dem eigenen Versagen gegenüber.
Ja, ich habe seit etwa 20 Jahren führe ich pro Jahr, jedes Jahr ein Seminar durch, das heißt von der Kernverletzung zur Kernschatten zur Kernkompetenz. Und ich habe so Schritte auf der personalen Ebene, Schritte entdeckt, welche Kompetenz erwerben wir, wenn wir durch das durchgegangen sind, die Verletzung zugelassen haben, den Schatten integriert haben und hineinwachsen in die Kernkompetenz. Ich meine, ein Thema, was ja auch die Frage noch, weil das haben wir heute nicht Zeit, wo ist da die Verletzung des deutschen Körpers? Das ist, da hat eine andere Frau wunderbare Arbeit darüber geleistet. Aber jetzt sage ich, möchte dir aufzeigen, was ich verstanden habe auf der personalen Ebene. Und vielleicht ist das auch etwas, was auf der kollektiven Ebene ganz ähnliche Wachstumsschritte bedeuten kann. Das Erste ist, dass man, wenn man an diesen Themen gearbeitet hat, bei mir war es die Rivalität, führe ich in Gruppen gegen den Wind, wo das jetzt gerade als Dynamik auftritt. Man könnte jetzt bei Deutschland sagen, die Menschen, die zum Beispiel an diesem Thema der Arroganz und arischen Rasse gearbeitet haben, die merken überall, wo sie hinkommen, wenn die Dynamik hochkommt von Überheblichkeit und Arroganz und falschem Stolz. Dann sind sie im ersten Schritt, also sie werden sensibel, wenn die Dynamik läuft. Das Zweite ist, dass sie ein Mitgefühl entwickeln, wenn jemand Opfer wird von dieser Situation. Das Dritte ist, dass sie ein Mitgefühl entwickeln, wenn jemand zum Täter wird in dieser Situation. Und das Vierte, das ist eigentlich das Allerspannendste für mich, wo ich am Forschen bin, nämlich, dass man Kommunikations- und Dialogkulturen entwickelt, damit das gar nicht mehr geschehen muss. Siehst du, dass niemand mehr zum Opfer und Täter wird von einer solchen Dynamik. Das ist nämlich, und da bin ich überzeugt, dass wir solche Dialogkulturen und Beziehungskulturen entwickeln, dass das nicht mehr notwendig ist.
Das heißt,
ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgesprochen habe.
Das heißt, so wie ich dich höre, dass gerade aus der eigenen Auseinandersetzung mit der Arroganz und, wenn man es auch so, die arische Arroganz nennen kann, genau diese Gesprächskultur sich entwickeln kann, die notwendig ist, um das zu vermeiden, was hier ja nicht nur deutsche Geschichte ist, sondern einfach Menschheitsgeschichte.
Okay.
Und dass hier eigentlich eine Kompetenz errungen werden könnte, kann, wirklich in einer Weise, in der wir reden, aus welcher Arroganz überhaupt das Ganze entstanden ist, aber auch welche Tiefe und welche spirituelle Tiefe wir brauchen, um eine menschliche Kultur entwickeln zu können, dass hier die Demut, aber auch der Mut entsteht, hier eine neue Form von Kommunikationskultur zu entwickeln.
Ganz genau. Und ich meine, dieses Thema, also wenn zum Beispiel der Arroganz, das ist eins, was mich jetzt mehr beschäftigt als vor 5 Jahren noch, die Arroganz der weißen Rasse. Die Arroganz der weißen Kultur. Da ist auch ein ganz gewaltiger Schuldkörper da. Und das fließt alles ineinander. Und wenn wir das verstehen, dann stehen wir auf dort, wo es eben kein Dialog auf Augenhöhe gibt. Zwischen einzelnen Menschen, zwischen Unternehmen, zwischen Völkern und zwischen Nationen. Und da glaube ich, dass die Deutschen, wenn sie das schaffen, einen unglaublichen Beitrag leisten können für die positive Weiterentwicklung der Menschheitsfamilie. Und wenn ich dann so rede, da rede ich schon lange darüber in meinen Seminaren und auch in Sessions, dann stehen Deutsche auf und sagen, jetzt musst du aber auch etwas über die Kernkompetenz der Schweizer sagen. Ja, gerne mache ich das. Die sehe ich auch.
Lass mich noch bei dem bleiben, was du hier gerade aufgemacht hast mit der weißen Rasse als Ganzes. Mhm. Weil das betrifft mich sehr. Du weißt, ich komme ja gerade aus Indien. Mhm. Ich hatte dort einige Gespräche zu diesem Thema. Mhm. Und so wie ich dich hier höre, besteht hier auch eine besondere Chance, weil die Deutschen gezwungen sind durch einfach das Ungeheuerliche, das sie in ihrer eigenen Geschichte verbrochen haben, mhm. sich etwas anzusehen, was im Speziellen deutsch ist, aber eben nicht nur, mhm. und was auch sehr viel eben allgemein mit dieser weißen Arroganz zu tun hat, der ganzen Welt gegenüber.
Ganz genau.
Und dass, wenn es in Deutschland gelingt, sich mit dem so auseinanderzusetzen, wie du es hier vorschlägst, die Deutschen hier auch wegweisend sein können für etwas, was eigentlich für uns alle als Weiße notwendig ist und notwendig sein wird in der Auseinandersetzung mit der ganzen europäischen Geschichte, wie wir diesem Planeten begegnet sind und begegnen. Etwas, was zum Großteil noch überhaupt nicht, jedenfalls nicht in der Dimension, in der es geschehen ist, im Blick genommen wird. Und dass hier auch eine Aufgabe da ist, gerade weil die Deutschen so gezwungen sind, sich das anzusehen, hier wirklich auch diese Arbeit angefangen wird und hier der deutsche Boden ein wichtiger Boden ist, um diese Arbeit anzugehen.
Der Punkt ist einfach, Tom, dass wenn wir den Schatten nicht angucken, dann hat er die Tendenz, sich immer wieder zu wiederholen. Und es, das löst sich nicht auf. Und es ist tatsächlich so, in der Transformation des Schattens wächst uns eine Kompetenz zu. Und weil ich das so wichtig finde, weil ich eine tiefe Liebe habe zum Menschheitskörper, bin ich so gerne in diesem Projekt mit dabei, auch als Schweizerin. Ich habe als Schweizerin eine andere Geschichte, aber möchte ich meinen Beitrag leisten, dass dieses Projekt gelingt in Deutschland.
Sehr schön. Lass mich noch ganz kurz, weil du hast es vorher angeschnitten und ich wollte noch bei einem anderen Thema bleiben, aber es ist, glaube ich, wichtig, auch es zu hören, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ist denn die Kernkompetenz und der Kernschatten der Schweizer in diesem Ganzen?
Also der Kernschatten der Schweizer ist, das habe ich schon gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, Blutgeld. Ich meine, da ist ja auch jetzt in den letzten Jahren auch einiges gemacht worden zur Auflösung dieses Schattens. Wenn ich aber an das letzte Wochenende denke, dann schäme ich mich manchmal auch, Schweizerin zu sein, obwohl ich auch Dinge verstehe, also wo ich auch denke, die Politiker haben die Menschen in ihren Ängsten nicht richtig abgeholt und so weiter und so fort. Aber ich sehe eigentlich zwei Kernkompetenzen der Schweizer. Wir haben es geschafft, auf dem kleinsten Raum mit vier verschiedenen Sprachen und vier verschiedenen Ethnien in ein friedliches, kooperatives Miteinander zu kommen. Und da, das kann auch modellhaft sein, also eigentlich eben das Friedensfördernde, und da werden bedeutende Friedensverhandlungen, jetzt zum Beispiel über Syrien, werden in Genf oder in der Schweiz abgehalten. Schritte zum Frieden, da haben wir uns sehr, würde ich meinen, das ist eine der Kernkompetenz. Und dann glaube ich auch, dass wir eine Kraft zur Heilung haben.
Anna Kammer, wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss dieser Sendung. Herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich fand sie wirklich sehr, sehr berührend und sehr provozierend im besten Sinn des Wortes. Mhm. Und ich glaube wirklich, es braucht auch diese Provokation, zu sehen, wie nah Licht und Schatten auch beieinander liegen. Mhm. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, wie sehr die zwei oft miteinander zu tun haben.
Genau. Und weißt du, was das Schöne ist? Damit wir das unterscheiden können, brauchen wir einander.
Ja. Vielleicht
dann sind wir wieder am
das auch als, ja, sag nur.
Da sind wir für mich wieder an dem Ort, wo ich sage, was heißt für mich Spiritualität? Fängt an mit der Erfahrung der Verbundenheit.
Lass mich das auch als Schlusswort hier stehen lassen. Mhm. Ich glaube, wir sind hier wirklich ein Stück reingegangen, auch was Aussöhnen mit Deutschland bedeuten könnte. Mhm. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du auch in der Konferenz am 21. bis 23. März in Berlin mit dabei sein wirst und hier einen Vortrag und auch einen Workshop leiten wirst. Und ich glaube, dass die Hörer und Hörerinnen auch gesehen haben, was du hier wirklich auch aus deiner eigenen Arbeit hier mit reinbringst. Herzlichen Dank auch dafür. Herzlichen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit für diese Sendung genommen hast.
Danke dir auch. Und es ist mir eine Ehre, dass ich an dieser Konferenz mitwirken darf.
Danke dir. Schönen guten Abend. Schönen auch an die Zuhörer hier aus Frankfurt.